Exit, Ungleichheit, Kommunikation, Medienarbeit, das sind die Themen in dieser Episode von Bam Bock auf Morgen. Let's go!
Bam Bock auf Morgen!
Ja, holderiö, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Bam Bock auf Morgen Podcast. Mein Name ist wie immer Frank Schlieder von Bam Bock auf Morgen und ich freue mich natürlich auch wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Mein heutiger Gast ist Sebastian Klein. Sebastian Klein war Unternehmensberater, hat die App Blinkist gegründet, die Sachbücher so verdichten, dass sogenannte Blinks, kleine Zusammenfassungen entstehen. Die Älteren von euch erinnern sich vielleicht noch an Königserläuterung, so ein bisschen Königserläuterung der Neuzeit. Dann hat er das Wirtschaftsmagazin Neue Narrative mitgegründet, dann Blinkist seine Anteile verkauft, er einen ordentlichen Exit hingelegt, 90% seines Vermögens wiederum gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt. Naja, und jetzt kämpft er für mehr Aufmerksamkeit für solche Themen wie Ungleichheit, Verteilung von Vermögen insgesamt und macht dazu eben allerlei Kommunikation. Und das ist ein sehr komplexes Thema und das hat mich interessiert, wie er das denn eigentlich macht, wie er auch dort auf den Punkt kommt, auch mit all seinen Erfahrungen von Blinkist, der Verdichtung zum Beispiel von Sachbüchern oder auch dem Schreiben für neue Narrative. Ich denke, es ist ein ganz bunter Blumenstrauß an Themen, den wir hier haben, genau richtig für Bam Bock auf Morgen. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
Exit und Ungleichheit, Kommunikation und Medienarbeit, heute bei Bam.
Bock auf Morgen!
Moin Sebastian.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Sebastian, wir haben heute im Podcast irgendwie eine ganz wilde Mischung aus Geld, aus Wert, aus Vermögen, Reichtum, Ungleichheit, aber auch Kommunikation, Exit, ja, und das Kämpfen für eine bessere Welt mit den Mitteln der Kommunikation. Das alles begegnet uns heute, aber ich fange erstmal an mit Geld. Der Wert eines 100-Euro-Scheins ist circa 8 Cent. So viel kostet der nämlich in der Herstellung, aber er ist halt 100 Euro wert. Auf unserem Bankkonto sind mittlerweile eigentlich nur noch Bits und Bytes. Das sind in Form von Zahlen verrechnet. Die kosten wahrscheinlich im Grunde genommen in der Herstellung gar nichts mehr. Aber sie haben halt einen gewissen ideellen Wert. Aber es ist ja eher eine Vorstellung von Wert. Vielleicht ist es sogar eine Art Imagination. Aber diese Vorstellung von Wert, diese Vorstellung von vielen Zahlen auf einem Bankkonto oder auch das, was man vorher noch im Goldsäckel hatte, das hat unsere Welt verändert wie wahrscheinlich nichts anderes. Sebastian, du hast auch viele Zahlen auf deinem Bankkonto gehabt. Wie haben sie dich verändert?
Ich hatte, das ist ja der Punkt. Also ich hatte mal diese Phase, wo dann immer weitere Nullen hinten dran kamen. Und ich habe das, also einerseits fand ich jetzt, sagen wir mal, diesen Sprung von, wenn da nur eine Null steht, zu auf einmal genug Geld, um vielleicht ein Jahr oder zwei Mal auch ohne Arbeit leben zu können. Das habe ich als eine sehr positive Veränderung erlebt, so dieses Gefühl von Sicherheit. Das wünsche ich auch, ehrlich gesagt, allen Menschen, dass sie das haben. Und als es dann immer mehr wurde, hat sich es eher wie so eine Droge angefühlt, die dann irgendwie so kurz einen Kick gibt. Und dann will man aber doch bald schon den nächsten Kick und der muss dann auch größer sein. Und ich habe mich parallel dazu immer mehr mit dem Thema Ungleichheit beschäftigt und hatte dann irgendwann das Gefühl, ich bin jetzt Teil des Problems. Und fand das nicht so gut.
Ja, Land auf, Land ab gibt's aber die Vorstellung. Reichtum, gleich Erfolg, gleich Glück, gleich Gesundheit, was weiß ich. Das ist doch eigentlich eine positiv besetzte Vorstellung. Warum zündet die bei dir nicht?
Weil ich glaube, dass es eine Verirrung ist. Also ich glaube, Reichtum macht uns nicht glücklich. Ich glaube, Armut macht uns unglücklich, das stimmt. Aber diese Fixierung auf Materielles, auf immer mehr Privateigentum, das macht Menschen nicht glücklich. Also mein Eindruck war sogar jetzt auf mich bezogen, dass mich diese Fixierung auf Besitz eigentlich getrennt hat von den Dingen, die ich wichtig finde und die mich glücklich machen. Und das sind eher Beziehungen zu anderen Menschen und so direkte Erfahrungen in der Natur und mit anderen Menschen. Deswegen glaube ich ja, dass das ein Teil unserer Kultur, dass es so wahnsinnig viel um das Anhäufen von Besitz und so geht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass immer mehr Menschen merken, dass das wirklich eine Verirrung ist. Eine Verirrung, die uns ja auch diesen ganzen Schlamassel mit der Klimakrise eingebrockt hat.
Ja, du hast sowohl den Exit als auch ja das Verschenken deines Vermögens öffentlich gemacht. Du hast darüber kommuniziert. Zumindest habe ich das auf LinkedIn mitbekommen. Und das hat so richtig Traffic auch ausgelöst in meiner Wahrnehmung. Was mich mal interessieren würde, jetzt mal zur Kommunikation und Reichweiten und so zu kommen, was zieht eigentlich mehr? Ist das der Exit oder ist das das Verschenken des Vermögens?
Also der Exit selbst hat natürlich auch viel Aufmerksamkeit bekommen, aber als ich dann kommuniziert habe, dass ich 90% meines Privatvermögens aufgebe, das war nochmal eine ganz andere Welle. Also das waren dann jetzt in Zahlen, das waren dann über 2 Millionen Views und irgendwie tausende von Kommentaren und Nachrichten, die da bei mir angekommen sind. Das war dann schon nochmal eine 10er-Potenz mehr als vorher der Exit.
Ja, Wahnsinn. Ist doch eigentlich faszinierend, gerade in der LinkedIn-Bubble, ne? Also so diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, seht her, ich hab's geschafft und so. Das ist doch eigentlich das, wo viel geklatscht wird. Und jetzt kommt einer daher und sagt, hey Leute, ich verschenke mein Vermögen und du redest von der 10er-Potenz mehr. Wie erklärst du dir das?
Also mein Eindruck ist, als wir damals Blinkist gestartet haben, war ich selber auch noch so ein bisschen auf diesem Trip, dass ich diese Stories cool fand, irgendwelche Mark Zuckerbergs oder Elon Musks oder Jeff Bezos, die Geschichten kannte man irgendwie, die sich da angeblich aus dem Nichts irgendwas aufgebaut haben. Und ich glaube, heute sehen ja, also nicht nur ich, sondern ganz viele Menschen, was daraus geworden ist, dass die Leute und die Firmen, die daraus entstanden sind, überhaupt keine coolen Cases mehr sind, sondern einen Riesenschaden für uns alle anrichten und dass eigentlich alle auch merken, dass die Welt viel besser dran wäre, wenn es nicht diese paar Männer gäbe, die irgendwie mehr Kapital haben als ganze Staaten. Deswegen, mich hat es überrascht tatsächlich, dass es so viel Resonanz bekommt, aber ich habe schon den Eindruck, dass es daran liegt, dass eben viele Menschen diese Heldengeschichte nicht mehr so cool finden wie vielleicht noch vor 10 Jahren.
Ja, vielleicht ist das jetzt eine sehr spezielle Sicht von einem Menschen, der in Deutschland, dem es da natürlich auch sehr gut ging, so. Aber woanders auf der Welt können diese Storys doch durchaus von Aufstieg und Erfolg ja auch noch funktionieren. Viele Menschen glauben daran. Warum auch nicht? Wer will es ihnen verdenken?
Du, Aufstieg, nichts gegen Aufstieg. Ich finde es, also ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo alle Menschen das aus ihrer eigenen Leistung heraus schaffen können, sich ein kleines Vermögen aufzubauen, dass sie eine Immobilie besitzen und alles haben, was sie brauchen. Da bin ich total dafür. Aber dieser Entwurf steht ja im Gegensatz, also der widerspricht ja diesem Entwurf, wo ein Elon Musk, ein Mark Zuckerberg oder ein Berliner Startup-Typ Milliarden anhäuft. Diese Milliarden fehlen ja den ganzen Menschen, die auch oder denen ich dann viel mehr wünschen würde, dass sie sich ein bescheidenes Vermögen aufbauen können. Und ich glaube, das merken auch immer mehr Menschen, dass das nicht, dass diese Geschichte, die uns immer erzählt wird, dass das beides gleichzeitig möglich ist, dass das einfach eine Lüge ist.
Ja, und jetzt der Kampf gegen Superreiche, beziehungsweise deren Vermögen, gegen diese Ungleichheit, diese abstrus ungleiche Verteilung von Vermögen in der Welt. Welches Ziel verfolgst du konkret damit?
Also ich versuche einfach meine Lebenszeit und meine Energie für die Sachen einzusetzen, die ich wichtig finde. Und für mich ist dieses Ungleichheitsthema ist halt gerade ein Riesenproblem in unseren Gesellschaften und eins, von dem ich glaube, dass es erstens viel mehr Sprengkraft hat, als die meisten Menschen denken und für mich auch ein unteradressiertes Problem. Also ich sehe jetzt gerade immer mehr, dass mehr Leute das auch sehen, dass wir dieses Problem lösen müssen. Aber ich glaube, es bekommt noch nicht genug Aufmerksamkeit und na, solange das noch nicht gegeben ist, möchte ich auch gerne einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es eben Aufmerksamkeit bekommt, dass es auch dass nächstes Jahr keine Partei mehr daran vorbeikommt, sich dazu zu positionieren. Genau, und wenn dieses Problem auf der Agenda ist, dann gucken wir mal, was dann, ob das jetzt die nächsten 10 Jahre ein Thema für mich ist oder ob dann wieder irgendwann was anderes um die Ecke kommt, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Wen sprichst du an dabei? Also Kommunikation über LinkedIn zum Beispiel, über Ungleichheit und auch mit deinem Background. Wer ist da die Zielgruppe? Wer sind die Adressaten deiner Botschaften?
Ich finde dabei wichtig, sich die eigenen Privilegien vor Augen zu halten. Also mein Eindruck ist, dass mir halt zum Beispiel über LinkedIn Menschen zuhören, die vielleicht in Entscheiderpositionen sind, die vielleicht selber vermögend sind, die vielleicht nicht so sehr jemanden zuhören würden, der, sagen wir mal, irgendwie 10 Jahre jünger, total unvermögend, noch keine Firma gegründet ist. Also das möchte ich einfach nutzen, weil ich glaube, dass ich da mit Leuten kommunizieren kann, die auf mich hören und die vielleicht, oder also die mir zumindest zuhören und die eine gewisse Macht auch haben und Verantwortung tragen. Und mit Text Me Now ist es ja so, dass wir da auch sagen, als Vermögende haben wir so ein starkes Privileg, dass Menschen, also andere Menschen mit Vermögen uns zuhören, Presse uns zuhört, Politiker uns zuhören. Das ist ja auch so, wenn du statt den paar Dutzend Vermögenden, die bei Text Me Now organisiert sind, ein paar Dutzend Normalsterbliche nehmen würdest, die hätten diese ganzen Zugänge ja nicht. Und deswegen ja, finde ich es immer wichtig, sich anzuschauen, was sind eigentlich meine Privilegien und wie kann ich die nutzen für so eine Sache wie eben Umverteilung.
Ja, nun ist so eine Kommunikation über so ein Exit und aufstiegigen Erfolg natürlich deutlich leichter, weil vielleicht auch gelernter. Man kriegt so ein bisschen die Wirkzusammenhänge, sind einfach da und man hat die auch sofort da. Jetzt stelle ich mir das so vor, wenn du jetzt für über Ungleichheit im weitesten Sinne und im engeren Sinne kommunizierst, ich meine, da gibt es ja auch ganz berühmte und große Bücher darüber. Also Piketty hat einen riesen Schinken über Ungleichheit geschrieben, ich glaube, 1000 Seiten oder sowas. Und dieses Thema braucht Raum, es braucht Größe, Weite, das braucht Kontext eigentlich. Und ist dieser Kontext, also beziehungsweise die Herstellung von Kontext in der Kommunikation nicht ungleich schwieriger?
Es ist schwieriger und also für mich ist ja auch eine Frage, die bei diesem Ungleichheitsthema seit Jahren mich beschäftigt. Ich hatte mir diese Piketty-Bücher durchgelesen, dachte so, okay, hier steht ja alles drin. Man muss jetzt nur den Leuten die Zahlen zeigen und dann ist alles klar. Alle fordern von den Politikern ein, dass sich sofort was ändern muss. Und dann habe ich mal einen Beitrag gemacht und diese Zahlen gezeigt und als nächstes rollte so ein Strohballen durchs Dorf, ne, weil diese Zahlen haben nichts mit den Menschen gemacht. Und ich frage mich deswegen schon lange, wie muss man dieses Problem eigentlich kommunizieren, dass die Menschen eben auch kapieren, was es für sie bedeutet. Und das finde ich tatsächlich ungleich schwieriger. Deswegen ist die Antwort auch länger.
Ja, das Problem kenne ich tatsächlich von Nachhaltigkeits- bzw. Klimawandel, Artenvielfalt, Kommunikation und so weiter und so fort. Fällt mir ein Interview ein von Harald Welzer bei Hotel Matze, glaube ich. Und es ging darum, die fürchterlichen Ereignisse des Holocaustes auch weiterhin im kollektiven Gedächtnis auch zu behalten, dass das eben nicht nochmal vorkommt. Und da wurden im Laufe der Jahrzehnte sehr viele Institutionen, Einrichtungen geschaffen, die eben diesen Holocaust weiter in die Moderne tragen sollten. Und dennoch haben wir jetzt über 20% AfD-Wähler offen rechtsextremistisches Gedankengut in diesem Land. Man stellt sich die Frage, wie konnte das denn eigentlich passieren? So. Und Harald Welzer sagte dazu, es fehlt, oder das ist jetzt so, ich verlinke das nochmal in den Shownotes, aber so im übertragenen Sinne, es fehlt am Bezug zur Gegenwart. Also der Holocaust damals, das war vor 80 Jahren oder so, das fand damals statt. Aber was hat das denn jetzt mit mir, mit uns heute, mit unserer Demokratie heute konkret zu tun? Und Geschichte erlebbar machen für den Augenblick, daran fehlt es womöglich mehr, als wir gedacht haben. Vielleicht ist das auch etwas, was wir uns in dieser Kommunikation annehmen müssen. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Also ich finde, das ist ein wichtiger Gedanke oder eine wichtige Frage, weil ich mich das schon auch oft frage, wo diese Geschichtsvergessenheit auch herkommt. Das haben wir ja ganz viel, der jetzt gerade auf einmal heißt, wir müssen die Demokratie beschützen, aber so die meisten von uns haben Demokratie einfach hingenommen, ohne überhaupt zu verstehen, was sie bedeutet und unter welchen Bedingungen sie in Gefahr ist. Also ich finde das, also ist mein Eindruck, dass es wahrscheinlich schon was regelmäßig passiert, dass man einfach vergisst, was vor ein paar Generationen war und das nicht so einfach ist, das in die moderne Zeit zu übertragen. Ich glaube, was jetzt speziell bei diesem Problem mit den Institutionen noch dazu kommt, ist, dass natürlich diese Institutionen sich auch einfach bei Weitem nicht so schnell entwickeln können, wie jetzt sowas wie Social Media entstanden ist. Ne, wir haben jetzt innerhalb von 20 Jahren eine komplett andere Verteilung der Macht über Aufmerksamkeit auf der Welt. Und dann hast du so Institutionen, die sich dann vielleicht in den 20 Jahren mal überlegt haben, machen wir jetzt zusätzlich zu unseren Printmagazinen noch eine Webseite und mehr ist wahrscheinlich nicht passiert. Also, dass die dann nicht mehr alle Leute so erreichen wie vielleicht in den 80ern noch, das wundert mich ehrlich gesagt nicht.
Ja, wir sind schon so ein bisschen auf dem Feldweg der Kommunikation und ja, den würde ich gerne mal weiter beschreiten mit dir, hin zur Publikation gehen. Du machst ja wahnsinnig viel, schreibst Newsletter, bist bei Neue Narrative natürlich noch tätig, was du mitgegründet hast auch. Du hast sehr umfangreiche LinkedIn-Kommunikation, schreibst ein Buch. Also meine Wahrnehmung von außen ist so, der macht da richtig viel. Mal so generell gefragt, was ist dir wichtig in der Publikation deiner Inhalte?
Also vielleicht noch ein Gedanken dazu, wieso das überhaupt geht, so viel zu machen. Das liegt immer daran, dass ich eigentlich nie irgendwas alleine publiziere. Also selbst meine LinkedIn-Posts mache ich nicht alleine. Ich brauche immer mindestens eine zweite Person, um Sachen zu entwickeln, die mir auch sagt, welche meiner Ideen oder Gedanken Quatsch und uninteressant sind. Genau, und ich glaube, ich versuche einfach immer besser zu verstehen, wie sich kommunizieren lässt aus der Perspektive der Menschen, die es rezipieren. Also weil ich vermuten würde, dass ich vielleicht bevor wir mit Blinkist angefangen haben, wahrscheinlich noch da war, dass ich so geschrieben habe, wie viele Menschen, nämlich einfach so, dass ich es danach verstehe. überhaupt nicht verstanden, dass andere Menschen anderes Vorwissen haben, vielleicht auch bestimmte Sätze besser oder schlechter verstehen als andere. Und das ist, finde ich, immer noch sehr herausfordernd. Und ich kenne da viele Leute, die es viel besser können als ich. Und von denen versuche ich dann immer jedes Jahr noch ein bisschen was zu lernen.
Okay. Also Kollaboration hilft und ja, die Perspektive der Lesenden einzunehmen, das hilft durchaus auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Reichweite hilft. Also gerade in den Inhalten, die du da auf die Tagesordnung bringst, Ungleichheit, da muss man erstmal durchkommen im Aufmerksamkeitsraum. Da ist ja schon ganz schön viel los. Was hat denn da deiner Erfahrung nach überhaupt nicht funktioniert, um durchzukommen?
Also eine Sache, über die ich viel nachdenke, ist, dass natürlich, sag mal so Plattformen wie LinkedIn einen natürlich auch ein Stück weit in ihre eigene Logik zwingen. Bei LinkedIn, wie bei den meisten Social-Media-Plattformen, funktionieren halt Sachen am besten, die Emotionen hervorrufen. Und ich merke schon, dass wenn ich das nicht reflektiere, dass ich dann ein bisschen zu sehr versuche, so zu schreiben, wie es LinkedIn vielleicht gut findet. Und ich glaube, das ganz zu ignorieren macht natürlich auch keinen Sinn, weil dann kriegt es keine Reichweite. Aber was mich, glaube ich, ärgern würde, irgendwann zu denken, so, oh, jetzt hast du da so einen Stil und so Botschaften entwickelt, die eigentlich gar nicht deine sind, sondern die diese Plattform einfach gut findet und pusht. Ja. Das ist das eine. Und was mir auch auffällt, also bestimmte Botschaften sind natürlich kontroverser als andere und führen auch dann zu anderen Reaktionen. Und das ist auch was ich je nach Tages- oder Wochenform immer so ein bisschen abwäge. Habe ich jetzt gerade Lust auf anstrengendere Diskussionen oder habe ich mehr Lust auf Content, wo alle sagen, ey, finde ich super. Das sind ja doch sehr unterschiedliche Arten von Content und unterschiedliche Arten von Reaktionen auch.
Also im Sinne der Sache Kommunikation über Ungleichheit und so, macht es da vielleicht auch Sinn, anstrengende Diskussionen zu gehen und auch gerade Zuspitzung bewusst zu betreiben? Ich meine, ganze private mediale Geschäftsmodelle bauen auf Zuspitzung auf. Und das scheint immer noch zu funktionieren.
Und es ist keine Entwicklung, auf die irgendjemand mal positiv zurückschauen wird in 100 Jahren, denke ich. Also das ist auch eine Sache, die ich mich halt immer frage, wofür will man dann mal stehen, wenn man nicht mehr lebt. Und ich glaube, vieles, was man heute machen kann, ist dann vielleicht jetzt irgendwie cool, aber wird sich dann keiner dran erinnern oder keiner positiv dran erinnern, noch schlimmer.
Ja, schöner wäre es, wenn man sich dann immer wieder daran erinnert, weil die Kommunikation cool ist, auf dem Punkt ist, die Komplexität super reduziert wird. Naja, und aus schwierigen Sachverhalten und schwierigen Zusammenhängen einfach eine klare, einfache Kommunikation wird. Einstein sagte ja dazu, man soll alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Jetzt hast du ja schon einige Sachbücher auch bei Blinkist noch reduziert, reduced to the max sozusagen, auf sogenannte Blinks reduziert. Was kannst du mir mitgeben, wenn es darum geht, wie ich denn so reduziere, dass ich immer noch informiere und auch dabei unterhalte, so dass es eben cool ist?
Auch wieder eine sehr gute Frage. Also da sind wir mit Einstein, finde ich, schon auf dem richtigen Fuß, um uns das mal anzuschauen, weil ich finde es richtig klug und knapp und einfach zu machen, geht halt am besten, wenn man alles weiß. Also jemand, der total tief drin ist und irgendwie vielleicht der klügste und informierteste Physiker, der gerade lebt, dann ist es wahrscheinlich auch am einfachsten, Sachen einfach auszudrücken und darzustellen. Aber ich denke, so die Minimalanforderung ist, dass man wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen muss als sein Publikum, um irgendwas einfach und trotzdem noch richtig darzustellen. Mir geht's ehrlich gesagt regelmäßig so, dass ich dann halt, also dass ich denke, ich habe Sachen komplett verstanden, sie dann versuche, so einfach es geht, darzustellen und dann lernst du aber 2 Jahre später noch was Neues, was dann wieder diese einfache Wahrheit von vor 2 Jahren so ein bisschen in Frage stellt. Ja, deswegen glaube ich, ist es schon auch wichtig, dann noch flexibel zu bleiben und nicht daran festzuhalten, dass so eine vielleicht einmal sinnvoll klingende, einfache Lösung dann auch noch auf Dauer funktioniert.
Ich will jetzt nochmal so Richtung Ende nochmal auf neue Narrative zu sprechen bekommen, das, was du ja mitgegründet hast. Was mir so aufgefallen ist, ist, dass ihr, ich bin schon wieder bei LinkedIn, ne? Aber so, dass da tatsächlich sehr viel Traffic passiert bei euch. Ihr habt da den Account, glaube ich, sehr reichweitenstark aufgebaut durch vielleicht auch so snackable Content. Aber letztes Jahr gab es auch eine Meldung, dass ihr Leute entlassen musstet und dass ihr wirtschaftliche Probleme hattet. Wie geht das denn zusammen eigentlich? Zum einen Reichweitensteigerung in diesem Raum und zum anderen dann die wirtschaftlichen Probleme. Konvertieren die Leute nicht in die Abos rein?
Ja, man muss dazu sagen, also bestehen jetzt als neue Narrative nicht schlecht da. Es war einfach so, dass wir letztes Jahr ist es einfach nicht in einer guten Balance gewesen. Wir haben unsere Kosten zu schnell hochgezogen und der Umsatz ist nicht gefolgt. Und ich glaube, da waren wir einfach, ging es uns wie ganz vielen Unternehmen, dass einfach dann die letzten 2 Jahre wirklich schwierig waren, die Leute einfach weniger Geld ausgegeben haben. Genau, deswegen finde ich es wichtig zu sagen, ja, letztes Jahr war für uns ein schwieriges Jahr. Wir mussten uns dann ja auch verkleinern, aber insgesamt stehen wir schon gut da, also für ein Unternehmen mit dem, was wir machen. Und uns hilft aber auch, wir machen ja immer diese Transparenz, das hilft uns schon auch, dass Leute einfach wissen, wo wir stehen. Und ne, das ist jetzt nicht als Mitleidsmarketing gedacht oder so, das machen wir nicht. Aber wenn Leute wissen, wo man steht, dann kommen sie vielleicht auch mal drauf, so, ach, ich konsumiere jetzt hier schon lange die Inhalte, habe noch nie irgendwo einen Euro bezahlt, vielleicht sollte ich mal ein Abo oder ein anderes Produkt kaufen.
Ja, also Content rausballern in der Hoffnung, dass dann eine wie auch immer geartete Konvertierung ins Abo reinkommt. Ne? Das ist eigentlich so Medienfinanzierung heute, leicht vereinfacht dargestellt. Aber ist schon so, es gab schon mal coolere Wege der Finanzierung und der Aufrechterhaltung seines Geschäftsmodells, oder?
Total. Und das ist, ich bin auch eigentlich, also ich würde mir eine Welt wünschen, in der wir nicht diese ganzen dominanten Plattformen hätten. Weil was ja gerade passiert ist, dass schon dieser ganze Free Content, den da viele Leute machen, am Ende verdient halt die Plattform dran. Und die Person, die den Content macht oder die Firma, die den Content macht, kriegt vielleicht noch ein paar Leads, die sich irgendwann konvertieren lassen. Aber in Summe ist es schon, na, dadurch, dass die Plattformen so dominant sind, machen die da das Geschäft. Und das ist ja auch, also was wir auch beobachten können, ist ja, dass in den letzten 20 Jahren massiv Medienunternehmen unter Druck geraten sind. Also da ist gerade ganz viel am Zusammenstürzen und nicht mehr funktionieren. Und ein wichtiger Grund ist, dass das Geschäft einfach zu den Plattformen gewandert ist und die sich das zum allergrößten Teil selber in die Tasche stecken, was da an Geld rumkommt.
Ja, und das würdest du gerne ändern, wenn ich es richtig verstanden habe. Ihr habt nochmal eine Firma oder einen Fonds gegründet, der in gemeinwohlorientierten Journalismus, in gemeinwohlorientierte Medien investiert. Wie kam es dazu?
Also ich habe ja jetzt im Rahmen des Exits, als ich gesagt habe, ich gebe mein Privatvermögen größtenteils auf und will, dass es was Positives für die Gemeinheit tut, für die Allgemeinheit tut, hatte ich dann eine gewisse Zeit lang überlegt, okay, wie machen wir das jetzt? Und genau, was wichtig dazu ist zu wissen, ich habe jetzt dieses Geld, dieses Vermögen liegt in der Karma Capital und wir spenden da auch einen Teil von, aber der Schwerpunkt liegt eigentlich darauf, dass in so einer gemeinnützigen Hülle, also dass es eben nicht mehr mein privates Eigentum ist, jetzt was entsteht, was hoffentlich für die Gesellschaft arbeitet. Und eines der ersten Dinge, die wir da jetzt bauen, ist ein Fonds für gemeinwohlorientierte Medienunternehmen. Eben genau aus der Beobachtung raus, dass wir gerade in der Demokratie ein echtes Problem damit haben, dass viele Menschen nicht mehr durch journalistische Inhalte erreicht werden, sondern dann oft durch Desinformation, durch irgendwelchen Social-Media-Content, der oft gar nicht mehr als Propaganda oder Desinformation zu erkennen ist. Und meine These ist, dass es unter anderem daran liegt, dass einfach kein Geld in diese Medienwelt fließt. Wir haben wirklich viele gute Medienmenschen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Aber es ist super schwierig, ein journalistisches Projekt zu starten, weil du einfach nicht an Geld rankommst. Die rennen sich alle die Hacken ab, um irgendwo mal 20.000 Euro Förderung zu bekommen. Und was wir jetzt machen, ist einerseits einen Fonds zu starten, der in diese Firmen investiert, ohne Renditeerwartung, also weil ein Kapital, das eine hohe Rendite will, würde diesen Firmen gar nicht helfen.
Okay, aber warte mal, eine kurze Rückfrage. Ne? Also ihr habt da schon eine Renditeerwartung auch in diesem Fonds. Ne? Also ihr wollt Geld zurückhaben, ihr investiert und mit einer gewissen Rendite, die soll auch schon zurückkommen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also das sind zwei getrennte Sachen. Wir bauen so einen Fonds, der investiert und der dann idealerweise schon irgendwann sein Geld zurückbekommt und der auch das Ziel hat, dann weiter zu wachsen. Also da kommt irgendwann Geld zurück. Wir holen uns auch jetzt dann weitere Investoren mit rein. Und das Ziel ist eben immer mehr Kapital in diesen Markt oder in diesen Teil der Wirtschaft reinzubringen. Was wir aber auch machen, wir beteiligen uns auch an einem philanthropischen Fonds mit einigen Stiftungen zusammen aus dem Journalismusbereich. Und da werden dann Fördergelder vergeben. Also da geht es auch um Unternehmen, die Geschäftsmodelle aufbauen sollen. Also nicht um Philanthropie im Sinne von, die Projekte existieren nur, wenn sie jemand fördert, sondern da wird Geld gegeben in Form von Förderung an Projekte, die aber Geschäftsmodelle finden wollen. Also diese beiden stehen nebeneinander, der Investmentfonds und dieser philanthropische Fonds, an dem wir uns auch mitbeteiligen.
Hat das schon angefangen? Was ist der aktuelle Status?
Also der philanthropische Fonds, der wird zur Jahresmitte starten und das, was wir mit Karma Capital machen, läuft eigentlich schon, wobei ich jetzt schon länger nach einer Person suche, die ich dafür brauche, die in den Lead geht, weil das momentan bei mir liegt und ich ja ein paar Sachen parallel mache und deswegen gar nicht, also nicht die richtige Person bin, um das aufzubauen. Also ich suche jetzt schon länger eine Person, wenn die hier zuhört, eine Person, die sich in der Medienwelt gut auskennt und vielleicht schon mal sich mit dem Thema Investments oder sogar Fondsaufbau beschäftigt hat, unbedingt melden.
Ja, das LinkedIn-Profil von Sebastian ist in den Shownotes verlinkt. Schreibt ihm eine Direktnachricht und er antwortet. Ja, Sebastian, das war's. Das war also ein wilder Ritt, wie anfangs auch schon versprochen. Ne? Also das Thema Exit, Kommunikation, Ungleichheit hatten wir. Dann haben wir natürlich LinkedIn, Kommunikation, Komplexitätsreduktion, alles so einfach machen. Jetzt hat man den Medienfonds. Aber ja, das ist das Leben auch eines Sebastian Kleins. Und vielen Dank, dass du dabei warst und auf bald.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Bam, Bock auf morgen!
Ja, das war's auch schon. Bevor wir auf Wiederhören sagen, noch einen kurzen Hinweis auf unsere Webseite www.bock.am/festival. Dort wird nämlich jetzt nach und nach das Programm des Bam Bock auf Morgen Festivals 2024 veröffentlicht. Schaut mal rein, ein paar Early Bird Karten gibt es noch, bevor es dann in den regulären Ticketverkauf geht. So habt ihr die Chance, nochmal günstigere Tickets zu bekommen. So, jetzt verschlucke ich schon die Silben. Zeit, Feierabend zu machen. Euch eine schöne Woche noch. Bis dahin. Tschö.
Auf Wiederhören.